Guten Abend, meine Damen und Herren. Das war heute die reguläre Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Und darüber informieren Sie jetzt die Bundeskanzlerin, der regierende Bürgermeister und zugeschaltet aus Bayern der bayerische Ministerpräsident. Frau Bundeskanzlerin.
Ja, ich begrüße Markus Söder in der Ferne und Herrn Müller neben mir und Sie auch ganz herzlich. Wir hatten heute unsere reguläre Ministerpräsidentenkonferenz, wie wir die ja immer zweimal im Jahr haben, einmal im Juni und einmal im Dezember. Und wir haben natürlich, darauf komme ich zum Schluss nochmal, auch über das Thema Corona gesprochen. Aber im Zentrum standen heute die Themen, die wir auch ansonsten immer miteinander besprochen haben. Einmal Europa, das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Hier gab es im Wesentlichen eine Information des Bundes über die aktuellen in Europa auch anstehenden Diskussionen. Wir hatten eine relativ umfassende Diskussion zum Thema Energiewende. Das ergibt sich ja auch aus der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht uns ja aufgegeben hat, hier noch anspruchsvoller und ambitionierter zu sein, was sich ja auch in den Debatten um das Klimaschutzgesetz darstellt. Und insofern war klar, dass wir neben den Defiziten, die wir heute schon insbesondere beim Leitungsausbau haben, unsere Ziele ja nochmal anspruchsvoller werden und deshalb auch neue Planungen notwendig sind. Wir haben miteinander vereinbart, dass beim Netzausbau jetzt die Bundesregierung nochmal bis zum Ende der Legislaturperiode resümieren wird und so viel wie möglich auch vorschlagen wird, was ergibt sich aus den neuen Klimaschutzzielen dann auch für einen veränderten Energiebedarf und einen veränderten Energieleitungsausbau, sodass dann in den Koalitionsverhandlungen sehr schnell die notwendigen Schritte vereinbart werden können, auch Möglichkeiten der Planungsbeschleunigung, Möglichkeiten des dezentraleren Ausbaus von erneuerbaren Energien, insbesondere der Windenergie an Land, aber auch die Zukunft der Windenergie auf See, die auch eine aus meiner Sicht stärkere Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Wir sind hier unter einem sehr großen Druck, denn der Leitungsbau dauert lange, ist kompliziert und ist die Voraussetzung dafür, dass wir wirklich den Bedarf an erneuerbaren Energien auch befrieden können. Wir haben gesprochen und beschlossen, auch wie das mit der Digitalisierung der Verwaltung weitergehen wird. Hier spielt die zentrale Rolle das Onlinezugangsgesetz. Staatssekretär Richter als IT-Beauftragter der Bundesregierung hat darüber berichtet. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als 600 verschiedene Leistungen in 11.000 Kommunen in diesem Land verfügbar zu machen. Davon gibt es Leistungen, die der Bund anbietet, wie zum Beispiel BAföG. Oder es gibt Leistungen, die von den Ländern angeboten werden. Wir haben im Konjunkturpaket dafür 3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und es gibt eine Vielzahl von Fortschritten zu berichten. Allerdings ist die Verfügbarkeit einer digitalen Beantragung einer Leistung, meinetwegen eines Bauantrags oder eines Elterngeldes oder eines BAföGs, an einer Kommune natürlich noch längst nicht die Verfügbarkeit in 11.000 Kommunen. Und es wird jetzt in den nächsten Jahren vor allen Dingen darum gehen, diese Leistungen auszurollen. Das Prinzip, mit dem Bund und Länder zusammenarbeiten, ist einer für alle. Das heißt, ein Bundesland übernimmt die Führerschaft für die Entwicklung eines Antrags und das wird dann auf alle anderen Bundesländer ausgerollt. Das ist ein guter Ansatz, der auch den schnellstmöglichen Zugang zu diesen Leistungen ermöglicht. Zweitens das Thema Registermodernisierung. Hier geht es letztlich um Datensparsamkeit, also once only, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Daten nur einmal zur Verfügung stellen müssen und dann immer wieder freigeben können für die Verwendung in unterschiedlichen Kontexten. Und das erfordert aber, dass alle Register im Lande auch wirklich digitalisiert sind. Dafür sind die rechtlichen Grundlagen geschaffen. Jetzt geht es um die Umsetzung. Und das dritte sehr, sehr wichtige Thema ist die elektronische Identität. Wie weist sich ein Mensch aus, auch bei einer hohen Sicherheitsrelevanz? Und da ist der Ausgangspunkt für uns der Personalausweis mit seinem digitalen Chip. Das alles soll in Zukunft auf dem Handy verfügbar sein und dann müssen eben Anwendungsbeispiele gefunden werden. Über unsere Anstrengungen hier haben wir berichtet. Das geht um sehr ganz praktische Dinge wie Hotel, zu Hotel einchecken oder Beantragen eines Kontos. Und wir sind hier im Grunde in einem Wettlauf mit den amerikanischen Plattformen, weil die natürlich auch Identitäten anbieten. Aber wenn wir eine digitale Souveränität haben wollen, wenn wir ein eigenes Sicherheitsniveau haben wollen, dann ist es vernünftig, dafür auch staatlicherseits ein Angebot zu machen. Wir haben dann uns mit Corona noch einmal beschäftigt. Die Entwicklung ist extrem erfreulich zurzeit, was die Fallzahlen anbelangt. Und wir können sagen, dass sich die Anstrengungen der vergangenen Monate gelohnt haben, dass sich die Impferfolge jetzt auch zum Teil schon einstellen, dass das Wetter natürlich auch seinen Beitrag dazu leistet. Aber wir dürfen nicht vergessen, Corona ist damit nicht verschwunden. Und das, was uns Sorge macht, ist die sogenannte Delta-Variante, die sich jetzt in Großbritannien wieder sehr stark ausbreitet und dort im Augenblick gerade zu einem exponentiellen Wachstum führt. Und deshalb fühlen wir uns bestätigt seitens des Bundes, dass wir sehr starke Einreisebeschränkungen gemacht haben für Großbritannien und für Indien auch. Das ist ja die früher indische Variante genannte Variante. Sie ist augenscheinlich in ihrer Ausbreitung aggressiver. Das heißt, wenn man sozusagen die freie Bewegung ermöglicht, dann wird sie sich gegenüber der sogenannten britischen Variante auch wieder durchsetzen. Und wir sind im Grunde in einem Wettlauf mit dem Impfen. Jeder Tag, den wir eine geringe Nachweisbarkeit dieser Variante haben, ist ein guter Tag. Wir sind jetzt bei 2,5%. Der Anstieg ist recht langsam im Augenblick und ich hoffe, dass das so bleibt. Es gibt jetzt einige Fragen zu klären, die gerade auch die Bundesländer beschäftigen, nämlich wie sieht das aus mit Großveranstaltungen, wie sieht das aus mit Sportveranstaltungen. Hierfür haben wir den CDS den Auftrag gegeben, sich miteinander zu verständigen, anlehnend auch an Vorgehensweisen, die wir schon aus dem vergangenen Jahr kennen. Und wir haben verabredet, dass wir uns alle 4 Wochen Bund und Länder zusammenschalten auf der CDS-Ebene und dass es uns in der zweiten Augusthälfte noch einmal im MPK geben wird, wo wir uns dann anschauen, wie ist der Impffortschritt, wie ist es mit den Mutationen, wie ist es mit der pandemischen Lage oder epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und ein Punkt, der für die Länder von großer Bedeutung ist, ist, wie geht es weiter mit dem Impfen? Einmal, welche Dosen werden geliefert? Wir haben für den Monat Juli noch kein ganz klares Bild. Und es ist die Frage, wie lange sollen die Impfzentren weiter betrieben werden? Wir werden ja im Herbst wieder beginnen müssen mit Nachimpfungen der älteren Generationen, also die Boosterimpfung, wie man so schön sagt. Und es gibt viele Gründe, warum die Länder sagen, dass in einem gewissen Umfang Impfzentren auch weiter betrieben werden sollten. Und darüber wird man dann sprechen müssen. Und das sollen die Gesundheitsminister vorbereiten. Die haben nächste Woche eine Gesundheitsministerkonferenz. Und dann werden wir darüber auch weiter auf der CDS-Ebene oder, wenn es notwendig ist, auf der MP-Ebene miteinander im Kontakt sein. Also wir haben einen Sommer, der uns viele Möglichkeiten gibt, die wir lange Monate nicht hatten. Aber wir sollten nicht sorglos sein, sondern die Lage immer wieder sehr, sehr genau beobachten. Und ich denke, auch im Sommer wird das Testen für die, die noch nicht geimpft sind, weiter eine große Rolle spielen. Herzlichen Dank, das war es von meiner Seite.
Herr Müller. Ja, meine Damen und Herren, tatsächlich viele Punkte, die heute im Rahmen unserer Ministerpräsidentenkonferenz aufgerufen wurden. Ich möchte auch beginnen mit dem Thema Energie. Es ist völlig unstrittig und uns allen bewusst, Bund wie Ländern, hier müssen wir schneller werden. Wir haben uns ambitionierte Klimaziele gesetzt. Es gibt dazu auch entsprechende Gerichtsentscheidungen, die deutlich machen, hier ist dringender Handlungsbedarf. Wir sehen einen großen Umbau unserer ganzen Wirtschaftsstruktur und der Industrie, die sich völlig neu ausrichten. Das heißt, wir werden einen erhöhten Strombedarf in den nächsten Jahren auch haben und dafür müssen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden und die entsprechende Infrastruktur. Das heißt, der Trassenausbau muss vorangehen und er muss schneller vorangehen. Wir haben bis 2026 7.700 Kilometer geplant an Trassenausbau. 1.600 sind jetzt erst fertiggestellt und 730 Kilometer genehmigt. Schon allein die Zahlen machen deutlich, wenn man auch weiß, wie die Planungsvorläufe sind, wie Bürgerbeteiligungen laufen, welche Dinge alle zu berücksichtigen sind dann in der Umsetzung, dass wir wirklich alle Anstrengungen unternehmen müssen, um hier schneller zu werden. Dazu wird es auch natürlich weiter jenseits der Wahlkampfsituationen und Koalitionsverhandlungen wird es weiter auf Bund-Länder-Ebene einen direkten Austausch geben müssen, um alle Varianten und alle Verfahren, die uns eine Beschleunigung ermöglichen, auch wirklich auszuschöpfen. Ich will hinzufügen, dass auch ein anderer Tagesordnungspunkt sich mittelbar mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, nämlich das ganze Thema der Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben hier Bund-Länder über den Tellerrand auch hinausgeblickt, haben natürlich gesagt und bekräftigt, dass wir uns auch bei den globalen Entwicklungen und Diskussionen, die es gibt, nicht nur anschließen, sondern sie auch vorantreiben wollen. Die SDGs spielen eine große Rolle. Ich habe das selbst erlebt als Präsident von Metropolis, von diesem Städtenetzwerk bei den Konferenzen. Es wird nach Deutschland geguckt, wie gehen wir damit um? Nicht nur beim Thema Klima, sondern es gibt viele andere Dinge, fairer Handel, Rechtsstaatlichkeit, Stärkung von Kunst und Kultur, das ganze Thema bezahlbares Wohnen. Das sind Themen, die weltweit eine Rolle spielen und die SDGs formulieren die Grundlage für ein gutes Zusammenleben und eine gute international vernetzte Entwicklung. Wir wollen und werden da Partner sein zur Erreichung dieser Ziele. Auch das hat uns also heute beschäftigt. Ich will als Drittes noch hinzufügen aus unserem Themenkatalog heute der Pakt für Rechtsstaat, der hervorragend vorangekommen ist und umgesetzt wurde. Wir haben jetzt bis Ende des Jahres, diesen Jahres, bundesweit 2000 zusätzliche Stellen für den ganzen Bereich der Justiz, der Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte schaffen können. Ausgangspunkt für diese gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern war natürlich auch die Situation der Flüchtlingszuwanderung 2015, 2016. Wir haben gemerkt, wir müssen in vielen Verfahren besser und schneller werden. Und Digitalisierung ist ein Thema beim Besser und Schneller werden. Entsprechende Personalausstattung und Personalqualifizierung ist ein zweites Thema. Und das haben wir vorangetrieben und entsprechend umgesetzt, bis auch in Polizeistrukturen hinein, so dass eben der Rechtsstaat mit all seinen Möglichkeiten handlungsfähig ist oder noch handlungsfähiger wird. Also dass wir hier mit Bundes- und Landesgeld so einen klaren Schwerpunkt setzen konnten und so zeitnah es auch umsetzen konnten, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Abschließend von mir auch noch mal etwas zum Thema Corona. Ja, wir freuen uns alle darüber, dass wir so viel Normalität wie möglich jetzt auch darstellen können. Wir sehnen uns alle danach. Gestern habe ich in Berlin die Berlinale eröffnet. Die Berlinale war 2020 die letzte größere Veranstaltung, die stattgefunden hat. Danach wurde alles Größere abgesagt und die Berlinale ist jetzt nach über einem Jahr die erste größere Veranstaltung, die wieder stattfindet. Und da merkt man auch, was in diesem einen Jahr uns verloren gegangen ist, ja auch in allen Bundesländern. Aber wir spüren eben auch, wie sich alle danach sehen, dass jetzt die Normalität wirklich wieder gelebt werden kann. Aber ganz klar ist auch, diese Normalität muss verbunden sein mit der nötigen Vorsicht. Die Bundeskanzlerin hat eben darauf aufmerksam gemacht, wir sind gut vorangekommen, auch wieder in einer gemeinsamen Anstrengung, aber wir haben auch noch viel zu tun. Und insofern spielt das tatsächlich eine wichtige Rolle, was die CDS jetzt vor allen Dingen auch erarbeiten werden. Wir fangen da nicht bei Null an. Wir haben Erfahrungen aus den letzten Monaten. Wir haben Grundlagen, wie man mit Großveranstaltungen, mit Konzerten, Sportveranstaltungen umgehen kann. Das Ganze muss aktualisiert werden, weil wir vorangekommen sind mit dem Thema Testen und Impfen. Da kann vieles angepasst werden, aber wir müssen uns darüber auseinandersetzen. Wie geht es weiter mit großen Musikveranstaltungen, die durch das ganze Land ziehen, mal in dem einen, drei Tage später in dem anderen Bundesland, da muss es zumindest einen gemeinsamen Rahmen geben. Der muss vielleicht nicht 1:1 formuliert werden und entsprechend umgesetzt werden, aber ein gemeinsamer Rahmen, an den sich auch Veranstalter orientieren können, bei Sport, Kulturveranstaltungen, Messe, Kongressen, das spielt alles eine Rolle. Also da sind wir in einem guten Austausch und werden uns ständig updaten. Die Bundeskanzlerin hat es dargestellt, wie wir über den Sommer uns dazu auch verständigen werden. Und ganz besonders wichtig ist eben auch das Thema Impfstoffe. Die Gesundheitsminister werden sich jetzt damit auseinandersetzen, wann können wir mit welchen Lieferungen und welchen Größenordnungen an Lieferungen wieder rechnen. Aber uns von Seiten der Länder war auch sehr wichtig, dass wir noch einmal festhalten konnten, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass am 30.09. die Impfzentren vom Netz gehen. Wir brauchen sie möglicherweise, um nochmal auch einen letzten Schub in diese erste Impfkampagne zu bekommen. Und wir müssen immer noch mit bedenken, dass ja dann schon in dem Herbst auch möglicherweise das Nachimpfen beginnt. Für diejenigen, die sehr früh eine Impfung bekommen haben, beginnen ja dann eventuell schon die neuen Impftermine zum Auffrischen der Impfungen. Auch dafür brauchen wir Infrastruktur. Und das war uns von Seiten der Länder sehr wichtig, dass wir auch weiter mit den Impfzentren rechnen und arbeiten können. Vielen Dank.
Herr Ministerpräsident Söder, bitte.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war heute eine kurze MPK im Vergleich zu den vielen, vielen langen Sitzungen, die wir hatten. Etwas über 2 Stunden und sie war auch in der Relation zu anderen extrem friedlich. Insofern war das ein schöner Tag, aber deswegen vor allen Dingen, ich will mich nur auf Corona konzentrieren, weil wir wahrheitsgemäß sagen müssen, die Lage ist einfach sehr positiv. Überall in ganz Deutschland fallen die Inzidenzen und zwar in kürzester Zeit enorm. Wenn ich daran denke, dass heute ein Landkreis wie Tirschen heute lange die Nummer 1 war in Deutschland, im negativen Sinne bei Null liegt, dann sieht man, es ist einfach eine Menge passiert und zwar zum Positiven hin. Und zwar nicht nur die Inzidenz ist massiv gefallen, sondern was fast noch genauso wichtig ist oder wichtiger, die Zahl der belegten Intensivbetten ist auch ganz, ganz runtergegangen, Bayern um mehr als 50%. Also alles schon vorbei? Nein. Aber mehr Normalität, mehr Lebensfreude. Das heißt, wir können schon auf diesen Sommer, der jetzt vor uns steht, mit einer gewissen Freude blicken und auch mit vielen Hoffnungen. Nur nicht alles auf einmal wieder aufgeben. Das war heute eine ganz klare Linie. Also das heißt jetzt nicht alles weg, es zählt nichts mehr, alles freigeben ohne Regeln, und zwar von einem auf den anderen Tag, sondern nach wie vor vernünftig sein. Die Kanzlerin sagte, wir sollen nicht sorglos sein, ja, und ich meine, wir sollten auch nicht kopflos sein, denn die Herausforderungen bleiben. Wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen noch mal genau überlegen, mit Großveranstaltungen, wie es weitergehen kann. Wir haben nächste Woche ja in Bayern die Großveranstaltung schlechthin, nämlich die Fußball-Europameisterschaft, die beginnt. Dort übrigens mit einem sehr klaren und guten Hygienekonzept, Masken, Test natürlich, Abstand in einem sehr, sehr großen Stadion, Sie kennen die Allianz Arena, und was ganz wichtig ist, einem ganz ausgeklügelten Zu- und Abgangssystem, um insbesondere die Mobilität an der Stelle genau zu regulieren, zu steuern, sodass da kein Infektionsgeschehen entsteht. Denn das ist ganz wichtig. Wir wollen am Ende alle Öffnungen mit gutem Gewissen machen. Mit gutem Gewissen. Das ist das ganz Entscheidende, sodass auch alle die Experten, die sorgenvoll sind, immer sagen können, ja, das geht, das kann man tun, das kann man machen. Und deswegen ist die Fußball-EM ein bisschen auch neben der Rückkehr der Lebensfreude, auch der Unterstützung für unsere deutsche Mannschaft, glaube ich, ein wichtiges Signal am Ende von, dass wir auch in schwierigen Zeiten wieder größer denken können, ohne dabei alles aufzugeben und einfach so wieder anzufangen, wie es vor 2 Jahren war, sondern schon unter den pandemischen Bedingungen. Aber es kann und gibt uns auch ein neues Sommerfeeling. Ehrlicherweise aber, und das ist das, was die Kanzlerin anspricht und jeden Tag dominanter wird, jeden Tag wächst die Sorge um die Entwicklung in Großbritannien. Und ich finde die Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen wurden, sehr, sehr gut jetzt und seitens des Bundes, was die Einreise betrifft und so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das völlig an uns vorbeigeht auf absehbare Zeit, ist überschaubar. Es war schon beim ersten Mal so. Es ist immer überschaubar. Deswegen ist es wichtig, 2 Dinge zu beachten. Weiter die Inzidenzen zu beachten, denn je niedriger die Inzidenz, desto weniger kann eine Mutation wirken. Und zweitens die Impfgeschwindigkeit zu erhöhen. Es wird ein bisschen wie immer ein Wettlauf mit der Zeit. Das ist bei all den Wellen, die über die Welt laufen, immer ein bisschen der Wettlauf mit der Zeit. Wir sind aber gut vorbereitet, wenn, und das ist jetzt ganz entscheidend, der Impfstoff zur Verfügung steht. Denn die Impfkapazitäten der Zentren, der Hausärzte, der Fachärzte sind da, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht. Darum war es heute auch nochmal ein Thema, dass wir uns alle sehr dahinter klemmen müssen, dass am Ende die zugesagten, bestellten, Zu Beginn des Jahres hatten wir immer die Sorge, ist zu wenig bestellt. Jetzt ist die Frage, ob die Bestellungen, die zugesagt sind, auch wirklich kommen und auch und zwar genau in dem Rhythmus, damit die Verimpfung vernünftig stattfinden kann. Das muss jetzt unsere Hauptaufgabe sein, darauf zu achten und da die Geschwindigkeit zu erhöhen. Was die dauerhafte Situation betrifft, glaube ich, das muss jedem klar sein, mit einmal impfen oder einem vollgeimpften, zweimalig impfen, ist es nicht vorbei. Das Impfen wird uns die nächsten Jahre begleiten. Es ist die einzige echte Langzeitstrategie. Das ist übrigens die, was Großbritannien betrifft, noch ermutigende Nachricht in der jetzigen Situation, dass Impfstoffe wirken und dass mit dem Wirken von Impfstoffen auch die Gefahren von Überlastung im Gesundheitssystem und tatsächlich die ganz schlimmen Folgen von Corona, wie wir sie ja in der dritten Welle ganz stark erlebt haben, auch in der zweiten Welle, dass wir die auch tatsächlich kontrollieren können und reduzieren können. Trotzdem, Impfen ist Daueraufgabe, ob Auffrischung oder dann bei Mutationen weitere Impfungen zu machen. Deswegen glaube ich, ist es schon sinnvoll, was Frau Bundeskanzlerin und Herr Müller gesagt haben, dass wir die Impfzentren nicht einfach am 30.09. beenden, sondern dass wir da klug, vorsichtig auch für die Zukunft agieren. Wir brauchen immer wieder Rückfall- und Notfalloptionen und immer wieder auch Infrastrukturen, die uns ergänzen zu unserer Ärzteschaft, auch helfen können, in größeren Mengen solche Verimpfungen vorzunehmen. Das Gleiche gilt übrigens auch was die Finanzierung der Impfzentren betrifft, natürlich Bund gegenüber vom Bund her, als auch der Testzentren. Auch das wird gebraucht, auch wenn jetzt die Zahlen sehr niedrig sind und manche sagen, wir wollen überhaupt gar keine Testungen mehr machen in bestimmten Bereichen. Wir brauchen noch diese Maßnahmen für die Zukunft, um die Notfallsituation zu haben. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass mal eine vierte Welle wieder kommt, ist zumindest im Bereich des Möglichen. Und man sollte in der Politik sich freuen in den Moment, aber vorausschauend für die Zukunft sein. Und deswegen, glaube ich, ist auch die Planung, die wir haben, Mitte, Ende August uns wieder zu treffen, um den Herbst zu besprechen. Und was ich besonders wichtig finde, auch eine wahlkampffreie Besprechung zu machen. Denn Corona eignet sich auf diesen letzten Etappen, in denen wir sind, wirklich nicht zu entsprechenden Maskenstreits oder Ähnliches mehr, sondern wir sollten da wirklich konzentriert im Interesse der Bürgerinnen und Bürger arbeiten, damit auch, sagen wir, auch den letzten Wochen eben klar ist, wir arbeiten konzentriert, so war das heute sehr gut, konzentriert. Es gab keine parteipolitische Debatte, sondern ein gemeinsames Ringen, wie immer um die beste Lösung. Und ich glaube auch, Herr Müller, das kann man sagen, es war jetzt die letzte offizielle MPK im Halbjahresrhythmus. Wir haben jetzt auch in diesem Jahr das gut miteinander gestaltet, A-Seite, B-Seite und auch wir persönlich. Vielen Dank dafür.
So, jetzt sind die Journalisten dran. Ihre Frage bitte, Herr Blank, dpa.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, Herr Biden.
Nein, wenn Sie es genau wissen wollen, Herr Scholz. Okay. Hat die PK übersehen. So, gut.
Frau Bundeskanzlerin, das war ja wahrscheinlich heute die letzte reguläre MPK. Ihnen ist gedankt worden von Herrn Müller und den anderen Ministerpräsidenten. Sind Sie froh, dass Sie jetzt diese Streitbude so quasi vom Hals haben oder sind Sie auch ein bisschen wehmütig? Und nachdem die beiden Ministerpräsidenten sich so unglaublich gelobt haben, wie friedlich das alles war, warum haben Sie sich denn tatsächlich vor dem Sommer und vor der EM nicht darauf geeinigt, Herr Söder und Herr Müller, was Sie hätten tun können auf Höchstzahlen für Großveranstaltungen? Das wäre ja auch ein Signal gewesen, dass man nicht mit einem Flickenteppich in den Sommer geht. Danke.
Also ich glaube, dass man manche Dinge jetzt nicht voraussehen kann und dass nicht morgen schon die großen Rockkonzerte vor der Tür stehen und die Tausender Volksfeste. Sie können sich mal anschauen, wir haben ja Olaf Scholz und Frau Grütters haben ja ein Kulturunterstützungsprogramm entwickelt. Und da beginnt man mit den Tausendern eher zum Ende des Sommers. Und auch da werden wir das immer wieder bewerten. Das heißt, man hat jetzt Zahlen von 500 ins Auge gefasst. Das mag in den Bundesländern etwas variieren, aber ich glaube, das hätte jetzt keinen Sinn ergeben und ich glaube, das ist in guten Händen bei den Chefs der Staatskanzleien. Was die reguläre MPK anbelangt, so ist es wahrscheinlich die letzte. Und ich möchte mich bedanken ich habe ein Porzellangeschenk bekommen, ohne jetzt Firmenwerbung zu machen, aus einer Laboredition. Das ist gut zu Hause nutzbar und gleichzeitig erinnert es an Chemie und Physik und den Wissenschaftsstandort Berlin, wie Herr Müller richtigerweise sagte, was ich auch unterstreichen möchte. Ich habe noch mal erinnert an meine erste MPK im Dezember 2005. Damals habe ich die Ministerpräsidenten im Kabinettssaal versammelt, weil ich dachte, es muss ein bisschen gemütlich werden. Und wir saßen ganz eng aufeinander. Das kommt einem heute in Corona-Zeiten schon ganz verwegen vor. Und diese Ministerpräsidentenkonferenzen waren sicherlich nie einfach, aber sie waren extrem wichtig für Erfolge, die wir gemeinsam erreicht haben. Und ich glaube, es gibt da einen gesunden Respekt von beiden Seiten, weil wir wissen, ohne einander können wir eigentlich gar nichts erreichen. Und da die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten die Eigenschaft haben, sich in allen sehr prekären Fragen oder wichtigen Fragen doch 16-0 zu einigen, selbst wenn wir das manchmal gar nicht für möglich halten. Ich erinnere an den Bund-Länder-Finanzausgleich, den wir verhandelt haben, wo wir bundesseitig sehr lange dachten, das kommt nie zu einer einheitlichen Position. Aber als es dann wirklich entscheidungsreif wurde, gab es natürlich eine 16-0-Position der Länder. Und ich darf rückblickend sagen, es war manchmal schwer, es war konfliktträchtig, aber wir sind eigentlich nie auseinandergegangen und haben ein Problem nicht bewältigt. Und das spricht auch für die Verfasstheit der Republik. Und insofern habe ich großen Respekt über die ganze Zeit behalten, werde das auch für die weiteren noch stattfindenden MP-Konferenzen behalten. Aber es ist ein forderndes, aber doch sehr auch bereicherndes Gremium, wenn man da dann ein Resultat erzielt. So, könnte jetzt mit Weisheiten wie, worum man sich müht, das liebt man oder so antworten, aber will jetzt nicht zu weit in die Tiefe gehen. Und zu den Teilnehmern hatte ich schon was gesagt, an Veranstaltungen.
Ja, Thema Großveranstaltung ist richtig. Wir sind jetzt ja, manche sagen überraschend schnell, auch erst in einer Situation, wo wir darüber reden können, ob wir wieder Veranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmern zulassen können. Wir haben Erfahrungen gesammelt in den letzten Monaten, auch über Pilotprojekte. Wir haben in Berlin, die Philharmonie hatte einen Abend, wir hatten einen Abend in einem Sportverein, wo auch Größenordnung von 700.000, 800.000 Menschen zusammengekommen sind. Wie funktioniert das ganze Testsystem, das Einlassmanagement? Akzeptieren die Leute dann trotzdem während der Veranstaltung mit Maske zu sitzen und mit dem entsprechenden Abstand? Also wir haben jetzt, glaube ich, eine Grundlage, wo wir uns auch wieder dem nächsten Schritt nähern können. Aber noch einmal, ich glaube auch, wir müssen sensibel bleiben und das beobachten, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. In Berlin sind wir jetzt bei gut 20, schon seit einigen Tagen. Wir haben seit gestern wieder den Präsenzunterricht in den Schulen. Auch das muss man beobachten. Bisher war es immer so in den letzten Monaten, dass wir, wenn der Schulbetrieb stattfindet, mit entsprechenden Präsenzangeboten Zahlen sich auch wieder nach oben entwickeln. Also insofern sage ich, ja, wir können jetzt eine echte Perspektive auch für den Sommer, für den Herbst entwickeln mit Veranstaltungen mit tausenden Menschen. Aber ich sehe es noch nicht, dass wir das ab morgen zulassen können oder zulassen sollten, sondern wir haben jetzt genau die richtige Zeit, um dafür ein entsprechendes Konzept zu formulieren. Nochmal, wir fangen da nicht bei Null an. Wir haben in den früheren Ministerpräsidentenkonferenzen immer wieder auch die entsprechenden Rahmenbedingungen und Kriterien entwickelt für Veranstaltungen. Das muss jetzt eben entsprechend angepasst werden.
Ich will nur einen ganz kurzen Satz ergänzen. Es kommt auch ein bisschen darauf an, welche Form von Veranstaltung wir haben. Es ist ein Unterschied, ob Sie jetzt bei der Fußball-EM beispielsweise ein sehr geordnetes Verfahren haben, Zu- und Abgang in die Allianz Arena, oder ob Sie jetzt beispielsweise, nehmen wir mal ein Classic Open Air haben, oder ob Sie Rock am Ring oder Wacken veranstalten. Ja? Also zum Beispiel in Wacken, jedenfalls die Bilder, die ich da gesehen habe, ist es nicht ganz so einfach, Abstände zu halten und das anders stattfinden zu lassen. Und deswegen ist, glaube ich, sinnvoll, dass wir Stück für Stück anfangen, uns da entwickeln. Und in den meisten Ländern findet es übrigens sehr, sehr ähnlich statt. Es gibt ja einen ständigen Austausch zwischen den Ländern. Insofern, glaube ich, ist das kein Problem. Es findet überall in Deutschland jetzt eine Menge wieder statt, aber eben auch mit Verstand und nicht kopflos.
Christine Schwietzer von der ARD.
Vielen Dank. Es war jetzt bei Ihnen allen dreien ja durchzuhören, die sogenannte Delta-Variante. Wie realistisch ist das oder wie groß ist Ihre Sorge, dass es da zu einer weiteren Welle kommen kann? Und Frau Bundeskanzlerin, an Sie die Frage. Ihr Gesundheitsminister steht ja besonders unter Beschuss in den letzten Tagen und Wochen. Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass Masken überteuert eingekauft wurden. Der Koalitionspartner spricht von minderwertiger Qualität. Ist das berechtigt oder ist das Wahlkampf durchs Hintertürchen?
Was Jens Spahn anbelangt, habe ich ja schon Stellung genommen zu der Frage der Masken. Ich meine, dass in einer solchen Zeit der Bundesrechnungshof sich auch die Dinge sehr genau anschaut. Das weiß jeder Bundesminister und wir dürfen nur im Zuge der Entwicklung jetzt nicht vergessen, vor welchen Problemen wir vor ein paar Monaten standen und wie die Situation heute ist. Ich erinnere mich noch genau, als die Testzentren am 1. März aufmachen sollten und wir das dann um eine Woche verschoben haben, weil viele Kommunen gar nicht wussten, wie sie ein Angebot organisieren sollten. Da war sozusagen gar nicht absehbar, was wir dann an Entwicklung haben können und in Testzentren, die entstanden sind. Da ging es wirklich darum, das erstmal schnell ins Laufen zu bringen. Wenn es Missbrauch gibt, wird kontrolliert. Das hat Berlin gemacht, das haben andere gemacht. Und leider gibt es auch immer wieder schwarze Schafe, wie man so sagt, obwohl die Mehrzahl derjenigen, die solche Testzentren aufgebaut haben, auch vernünftig und sehr gut arbeiten. Es wird nächste Woche im Kabinett eine neue Testverordnung geben, wo man auch wieder anpasst, dass Tests heute billiger zu bekommen sind, dass andere Möglichkeiten da sind. Und so müssen wir auch immer wieder weiter lernen. Aber insgesamt, glaube ich, muss man sich immer noch mal auch in die Zeit versetzen, in der manche Dinge stattgefunden haben, die man heute beklagt. Und wo Dinge nicht richtig gelaufen sind, muss man etwas dazu sagen. Jetzt war Ihre erste, die Delta-Variante. Schauen Sie, die Frage, wie sich eine aggressivere Variante ausbreitet, hat natürlich mit der Zahl der Kontakte zu tun und mit dem, was Markus Söder eben auch noch mal gesagt hat. Sie hat zu tun damit, wie groß die Inzidenzzahl ist. Wenn je geringer unsere Inzidenz ist, umso weniger Chance hat eine neue Variante natürlich, sich auszubreiten. Und mit jedem Tag wächst nochmal der Impfschutz. Und wir wissen, dass zumindest die Zweitgeimpften weiter auch gegen diese Variante offensichtlich gut geschützt sind, so die jetzigen Erkenntnisse. Das heißt also, wenn wir eine geringe Inzidenz haben, ich habe das schon vor ein paar Monaten gesagt, dann sind wir besser geschützt gegen die Mutationen. Und da wir auch sehr restriktive Einreisebestimmungen gemacht haben, von Großbritannien nach Deutschland, von Indien nach Deutschland, leider haben es nicht alle europäischen Länder im gleichen Maße gemacht, haben wir eine gewisse Chance, dass die Ausbreitung langsam ist. Und je mehr Menschen sich impfen lassen, je mehr Menschen wir ein Impfangebot machen können, umso besser sind wir dann für den Herbst gewappnet. Aber man sieht in Großbritannien, dass auch bei einer Erstimpfungsrate von über 60% die Variante sich doch wieder exponentiell ausbreiten kann. Das heißt, wir müssen achtsam sein. Ich kann Ihnen heute nicht das genaue Szenario sagen. Ich kann nur sagen, wenn wir alle Vorsichtsmaßnahmen fallen lassen, alle Einreisebeschränkungen aufheben, jeden überall hin reisen lassen, ohne Quarantäne, auch in diese Mutationsgebiete, dann wird sich diese Variante sehr schnell ausbreiten und das wollen wir verhindern, so lange wie möglich. Ganz dagegen spricht vieles, wird man es nicht verhindern können, aber ganz entscheidend wird sein, wann und wie und unter welchen Bedingungen das stattfindet.
Zum Thema Masken noch kurz etwas sagen. Mein Thema ist bei der Frage gar nicht so sehr, dass eine minderwertige Qualität und zu welchen Preisen wurden die eingekauft. Das muss beantwortet werden, muss untersucht werden. Das müssen wir alle jeden Tag Rede und Antwort stehen für die Dinge, die wir anschaffen und für die Summen, die wir ausgeben. Mein Punkt ist, hat es eine Haltung gegeben, dass gegebenenfalls minderwertige Masken Menschen zur Verfügung gestellt werden können, von denen man oder bei denen man unterstellt, dass sie nicht so genau hingucken und dass sie damit schon gut klarkommen werden. Wenn das so wäre, das wäre inakzeptabel, muss ich hier ganz klar sagen. Sondern alle Menschen haben den Anspruch auf bestmöglichen Schutz. Und zu sagen, ja, ich weiß, dass es da eventuell was gibt, aber einige werden schon damit klarkommen, das ist für mich der entscheidende Punkt und der muss eindeutig ausgeräumt werden. Hat man alles getan, um allen gleichwertig gute Masken zur Verfügung zu stellen? Das, finde ich, ist noch ein Punkt, der eindeutig beantwortet werden muss.
Also ich nehme natürlich die Variante und die Warnungen davor ernst. Das ist einer der Grundzüge des letzten Jahres, dass wir gelernt haben, dass wir die Warnungen von Virologen ernst nehmen. Und deswegen nehmen wir auch diese Delta-Variante sehr ernst. Das Zweite, was ich auch ernst nehme, nur noch ein Satz zu dem, was Herr Müller sagte. Also natürlich ist wichtig, solche Fragen zu klären, aber sollte sich umgekehrt herausstellen, dass das Ganze wohl eher ein politisches Manöver ist, dann fände ich das in höchstem Maße inakzeptabel. Insofern wird es jetzt sehr spannend sein, das endgültige Ergebnis zu haben. Mein Eindruck ist, dass das Ganze noch für den einen oder anderen, der das zum Thema gemacht hat, auch noch viele Fragen offen ist.
Nico Fried, Süddeutsche.
Frau Bundeskanzlerin, ich würde zu zwei Themen, die Sie heute besprochen haben, gerne die internationale Dimension aufmachen. Erstens Impfen. Sie haben jetzt einerseits geschildert, dass der Nachschub an Lieferungen noch nicht so ganz überschaubar ist in den nächsten Monaten. Andererseits gibt es ja jetzt eine internationale Diskussion durch die Ankündigung von Präsident Biden, 500 Millionen Dosen bereitzustellen, ob nicht auch Europa, ob nicht auch Deutschland da noch nachlegen könnte. Haben Sie das vor? Ziehen Sie das in Erwägung, den deutschen Beitrag von derzeit, glaube ich, 30 Millionen Dosen im europäischen Verbund noch zu erhöhen? Und beim Klimaschutz würde mich interessieren, es fehlen ja noch bei den Milliardenhilfen für die Entwicklungsländer, fehlt noch Geld, ist Deutschland da bereit, jetzt im Zuge der G7-Gespräche draufzulegen? Und dann habe ich noch eine kurze Randfrage an Herrn Söder. Herr Söder, Sie sind ja während der Pandemie in den letzten Monaten immer bei Schnee und Eis und Wind und Wetter hierher gefahren nach Berlin. Und seit jetzt die Frage der Kanzlerkandidatur geklärt ist, hat das stark nachgelassen. Gibt es da einen Zusammenhang? Ist es nicht mehr so wichtig, jetzt in Person neben der Bundeskanzlerin zu sitzen?
Zu meinen Fragen will ich sagen, dass wir in der Tat bei dem G7-Treffen über das Impfen sprechen werden und auch über die Verpflichtung, dass nur dann die Pandemie besiegt werden kann, wenn alle auch eine Chance auf ein Impfangebot haben. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben jetzt erfreulicherweise 500 Millionen Dosen noch für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Und das ist auch gut so. Ich will darauf hinweisen, dass die Europäische Union, jetzt die Zahl nicht ganz genau, aber sicherlich deutlich über 200 Millionen bereits exportiert hat und bis Jahresende nochmal einen großen Teil von Dosen exportieren wird. Das ist unser Beitrag zur Versorgung auch gerade von Middle-Income-Ländern und auch von COVAX, von der Impfinitiative, die wir gegründet haben im Zusammenhang mit ACTA. Und Deutschland hat 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt für COVAX. Wenn man davon ausgeht, dass eine durchschnittliche Impfdosis vielleicht so um die 5 Euro kostet, dann sind das 200, also ist das Geld für 200 Millionen Dosen. Und die Frage ist jetzt eigentlich, was ist der beste Weg, Impfdosen zur Verfügung zu stellen? Dass wir mehr bestellen, als wir brauchen, um anschließend viel verschenken zu können? Oder dass wir Geld geben, damit wir unseren Teil kaufen? Und was wir überhaben, können wir natürlich auch weitergeben, das werden wir tun. Aber ist nicht der bessere Weg, dann gleich über COVAX zu gehen, zumal auch die Hersteller ja zu unterschiedlichen Preisen die Impfstoffe anbieten. Das heißt für Low-Income-Countries ein anderer Preis als für Middle-Income-Countries und für uns. Und ich sehe jetzt durchaus Sinn darin, deshalb haben wir uns für 30 Millionen Dosen verpflichtet, bis Jahresende das, was wir überzählig haben, weiterzugeben. Aber ich angesichts von nicht völlig klaren Liefermengen, die ich für Juli, August, September jetzt kenne, kann ich nicht eine Verpflichtung eingehen für noch nicht gelieferte Impfmengen, sondern muss schon auch darauf achten, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern jetzt ein Impfangebot gemacht haben, so wie die Vereinigten Staaten von Amerika das selbstverständlich ihren Bürgern auch gemacht haben. Das ist die Philosophie. Ich glaube, Europa kann sich sehen lassen, sowohl was die finanziellen Beiträge anbelangt, als auch was die Frage des Teilens auf der Welt anbelangt. Wir teilen seit Januar unsere Impfstoffe mit allen auf der Welt, das tun nicht alle anderen.
Ja, Fried, zu der wichtigen, ach so, zu der jetzt wichtigen habe ich noch Frage.
Die,
ja.
Klima, Entschuldigung, zu der die Klimafrage wollte ich noch mal, Markus, nur ganz kurz. Die bei der Klimafinanzierung, da haben schon die Finanzminister beschlossen, dass auch sie alle noch etwas mehr tun werden. im Blick auf die 100 Milliarden. Deutschland ist, hat seine Klimafinanzierung verdoppelt seit 2015. Wir sind also da sehr gut im Rennen, aber wir werden auch noch mal mehr beisteuern. Und wir müssen uns vor allen Dingen auch noch mal Gedanken machen, wie wir auch die privaten Geldgeber noch besser dazu ermuntern können, auch in die Klimafinanzierung zu investieren.
So, jetzt ganz kurz. Ich glaube, seit der Entscheidung, Herr Fried, gab es drei mögliche Termine, zwei MPKs und einen Impfgipfel. Bei Impfgipfeln war es auch schon anderweitig nicht so, dass alle immer in Berlin waren. Und davon war ich von den zwei MPKs einmal da, einmal nicht. Das eine Mal war in den Pfingstferien und unter uns gesagt, ich bin so nah an der Kanzlerin dran, wie eh und je, wenn Sie das sehen. Der Monitor steht direkt daneben. Also ich finde, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Doch, ein Blatt Papier schon, aber mehr nicht.
Ein paar Bände Brockhaus passen dazwischen, aber das ist aus pandemischer Sicht einfach erforderlich.
Aber Brockhaus ist ein bisschen altmodisch in heutiger Zeit. Lass lieber ein paar iPads aufstellen, da können wir mehr Informationen draus ziehen, als aus den alten Schinken. Ja.
Sehr gut.
Wir kommen zur letzten Frage und das ist die von Andreas Rinke von Reuters.
Aber nichts gegen das gesammelte Weltwissen.
Gibt es aber im Internet auch.
Okay, ich muss jetzt wieder zu anderen Themen überleiten. Ich hätte auch ganz gerne zum Impfen gefragt, Frau Bundeskanzlerin, und zwar hängt die mangelnde Impfversorgung ja auch damit zusammen, dass der zweite deutsche Star, den man am Impfhimmel hatte, mRNA, CureVac, nicht zu Potte kommt mit der Zulassung. Und ich hätte Sie ganz gerne gewusst, weil Sie sich in den Themen auskennen, was ist eigentlich Ihre Erklärung dafür, dass BioNTech es zwar geschafft hat, aber CureVac bisher nicht Impfstoffe zu liefern, die zugelassen werden, und kann der Staat dem Unternehmen dabei noch stärker unter die Hilfe?
Ich glaube nicht, dass der Staat dem Unternehmen dabei besser helfen kann. Für mich ist das Ausdruck der Tatsache, dass wir eher sehr erfreut sein sollten, dass in so vielen Fällen die Impfstoffentwicklung in so kurzer Zeit stattgefunden hat und erfolgreich stattgefunden hat. Und das, was jetzt bei CureVac länger dauert, eben auch Ausdruck dessen ist, dass auf der Wegstrecke zu einem zugelassenen Impfstoff eine Menge passieren kann. Ich kann die Schritte einzeln überhaupt gar nicht bewerten. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr gute Chancen gibt, dass das auch ein sehr guter Impfstoff wird, dass es einfach länger dauert. Und wir können, das ist meine Meinung, wir können gar nicht oft genug dankbar dafür sein, dass es in 12 Monaten gelungen ist oder weniger als 12 Monaten gelungen ist, mehrere Impfstoffe zu produzieren, die wir auch anwenden können. Das hat es vorher nicht gegeben und das ist, denke ich, nach wie vor ein wirklicher Glücksfall. Und deshalb würde ich nicht jemanden sozusagen in Zweifel ziehen, der dafür etwas länger braucht. Wir haben auch in anderen Fällen gesehen, dass nicht jedes Konzept sofort aufgegangen ist. Aber dass bestimmte Konzepte so schnell marktfähig gemacht werden konnten und in riesiger Stückzahl produziert werden können, das ist ein riesentechnologischer Erfolg.
Vielen Dank.
Dankeschön.